Mögt ihr Krimis? Also sich mit Mord und Totschlag zu beschäftigen, ausgerechnet am Volkstrauertag, ist vielleicht nicht die klügste Idee. Aber das Lesen von spannenden Kriminalgeschichten ist ja gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit für viele angesagt. Mein Lieblingskrimi-Autor, das ist der Schwede Håkan Nesser. Und unter seinen Kriminalgeschichten gefällt mir besonders seine Reihe mit dem Inspektor Gunnar Barbarotti. Klingt gar nicht schwedisch, aber Gunnar Barbarotti ist ein Schwede. Das hat einen besonderen Grund, dass ich diese Reihe so mag, denn in dieser Reihe gibt es ein ungewöhnliches Nebenthema, das so ganz en passant mitläuft in seinen Kriminalgeschichten. Inspektor Barbarotti ist nämlich auf der Suche nach Gott. Das fließt immer wieder mit ein in die verschiedenen Mordfälle, die er zu lösen hat. Und das entwickelt sich über 5 Bände hinweg zu einem ganz erstaunlichen Ergebnis. Wir haben ja vor gut einer Woche diesen Gemeindeabend gehabt zum Thema Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum? Und das ist genau die Frage, die sich auch Barbarotti stellt. Ich möchte euch in seine Suche nach Gott heute mit hineinnehmen. Dafür kann ich euch natürlich nicht 7 Krimibände vorstellen, sondern ich lese nur ein paar ganz kurze Ausschnitte daraus und beginne jetzt mit der Vorgeschichte. Als Gunnar Barbarotti von seiner Ehefrau Helena verlassen wurde, vor 4 Jahren, geschah es, dass er seinen Deal mit Gott machte, was die Existenz des Letztgenannten betraf. Gunnar Barbarotti zweifelt an Gottes Existenz, und trotzdem führt er eines Nachts ein ausführliches Gespräch mit Gott. Und dieses Gespräch, das mündet zum Ende in eine Abmachung über ein Beweismodell für die Existenz Gottes. Und ich zitiere, wenn Gott tatsächlich existierte, dann bestünde eine seiner wichtigsten Aufgaben darin, den Gebeten der armen Menschheit zu lauschen und diese so weit zu erhören, wie es ihm angemessen erschien. Also daraufhin will Barbarotti Gott überprüfen, ob er denn die Gebete erhört. Ich lese weiter. Die äußere Zeitspanne wurde auf 10 Jahre festgesetzt. Während dieser Zeit sollte Gunnar Barbarotti die angebliche Existenz des Herrn testen, indem er Gebete zu ihm sandte, so oft es angemessen und berechtigt erschien, um dann in einem eigens für diesen Zweck angeschafften Notizbuch zu notieren, inwieweit sie eingelöst worden waren oder nicht. Es durfte sich natürlich nicht um irgendwelche Idiotenwünsche handeln, sondern um nützige, angemessene Wünsche. Eine Nacht guten Schlafes. Gutes Wetter bei einer Angeltour, dass die Tochter Sarah ihren Streit mit ihrer besten Freundin Luise in zufriedenstellender Art und Weise regeln würde. Später hatte Gunnar Barbarotti, in Zusammenarbeit mit Gott natürlich, noch ein Punktesystem entwickelt im Hinblick darauf, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass ein vorteilhaftes Ergebnis einträfe. Wenn Gunnar nicht erhört wurde, bekam der liebe Gott jedes Mal einen Minuspunkt. Wurde er erhört, konnte er 1, 2 oder sogar 3 Pluspunkte bekommen. Ein Jahr danach existierte Gott nicht. Er hatte insgesamt 18 Pluspunkte gegen insgesamt 39 Minuspunkte erreicht, das heißt ein Minusergebnis von 21 Punkten. Und so geht die Geschichte weiter. Gott erreicht Pluspunkte und er wird durch Minuspunkte wieder in den Bereich der Nichtexistenz zurückgeschlagen. Aber nach und nach wird die Lage für Gott immer besser, bis Gott sich in der Sicht von Gunnar Barbarotti schließlich in einem relativ stabilen Plusbereich befindet. Hat er sich da raufgearbeitet. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass Barbarotti eine sehr bezaubernde Frau kennenlernt und heiratet. Eine Frau, die sich selber ganz ungeniert als gläubig bezeichnet. Marianne heißt diese sympathische und lebenskluge Frau. Sie ist für Barbarotti eine große Stütze und ihr gegenüber kann er ein erstes Glaubensbekenntnis formulieren. Ich zitiere: Eine Sache ist zumindest sicher. Wenn es ihn gibt, unseren Herrn, dann ist er ein Gentleman mit Humor. Alles andere ist undenkbar, aber er ist nicht allmächtig. So viel als Vorbemerkung und nun zur Predigt. Und die beginnt natürlich mit einem Predigttext und der stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 48. Da sagt Jesus: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ich habe in meiner Fantasie einen Wunsch. Natürlich nicht nur einen, aber einen bestimmten. Ich würde so gerne mal ganz zufällig meinem Lieblingsautor begegnen. Vielleicht in einem Café oder in einem Zugabteil. Irgendwo, wo es möglich ist, ein zwangloses Gespräch mit ihm zu führen. Hokanessa, der Autor der Barbarotti-Geschichten, ist wirklich eine interessante und warmherzige Persönlichkeit. Ich habe noch viel mehr Bücher von ihm gelesen und die Barbarotti-Reihe ist gar nicht die interessanteste. Die ist nur interessant in dieser Hinsicht. Seine Bücher, Hokanessas Bücher, enthalten eine Menge versteckter Autobiografie. Also seine eigene Lebensgeschichte ist damit drin. Ich weiß von schwedischen Freunden, dass er seinen Geburtsort, das ist Kümla, dass er den immer ganz lebensecht und detailliert in seinen Romanen darstellt und auch sicherlich viele eigene Kindheitserlebnisse oder Jugenderinnerungen darin untergebracht hat. Die Romanfigur Inspektor Barbarotti lebt nicht in Kümla, sondern im fiktiven Kümlinge. Aber dieses Kümlinge lässt sich durch verschiedene Angaben so genau lokalisieren, dass es in Wirklichkeit doch dieses Kümla sein muss. Und da fragt man sich natürlich, wie viel von Hokanessa steckt in seinem Inspektor Barbarotti? Oder anders, was ich diesen Hokanessa zu gerne einmal fragen würde, ist: Wie hältst du es eigentlich mit der Religion? Barbarotti ist von Anfang an kein Atheist. Er ist eher ein skeptischer Sucher mit einer unverhohlenen Sympathie für die Möglichkeit, unser Herrgott, so nennt er ihn immer, könnte eventuell doch existieren. Nun begegnen mir ehrlich gesagt kaum echte Atheisten. Das liegt vielleicht daran, dass ich eben in einer sozialen Nische unterwegs bin, wo die gar nicht so oft vorkommen. Ich glaube allerdings, es gibt in Wirklichkeit kaum echte Atheisten. Ich habe den Eindruck, es gibt vor allem Ignoranten, und das ist für mich kein schlechter Begriff. Ignoranten sind Leute, die einfach nicht informiert sind über ein bestimmtes Thema. Und noch viel mehr gibt es indifferente Leute, also solche Leute, die sich dafür einfach nicht interessieren, für Religion, für Gott. Das sind die Leute, die man in unserer Gesellschaft als normal ansieht, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Unter denen, die dann doch interessiert sind, da gibt's aber nicht wenige Barbarotti-Typen. Und dieser Typ ist schon uralt. Schon Jesus hat ihn getroffen und Jesus hat ihn genau so charakterisiert, wie es unser Predigttext sagt: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und heute müsste man in unserer modernen Gesellschaft wohl noch dazu sagen: Wenn ihr nicht handfeste Beweise bekommt, dann glaubt ihr nicht. Also Gott muss sich den Glauben seiner Kinder erst einmal erarbeiten. Er muss dafür was dafür tun, dass man ihm seine Existenz auch abnimmt. Und vor allen Dingen muss er das Richtige tun, das, was die Person jeweils selber für richtig hält. Bei Barbarottis Punktesystem, da kann man sich das Schmunzeln ja kaum verkneifen. Entgegen seiner ursprünglichen Abmachung mit unserem Herrgott handelt es sich ja doch meistens um Belanglosigkeiten, für die Barbarotti da Punkte zuerkennt. Also schönes Wetter bei der Angeltour, wenn der liebe Gott das gibt, dann gibt es ihn. Naja. Aber immerhin, am Ende kommt doch ein ganz passables Ergebnis dabei heraus, denn Barbarotti glaubt ja schließlich. Aber was glaubt er? Barbarotti landet bei einem Glauben an einen sympathischen Gentleman mit Geduld und Humor, der ja sowas wie ein idealer Gott ist. Freundlich, humorvoll, geduldig, nur eben nicht allmächtig. Und macht ihn das nicht geradezu sympathisch, dass er nicht allmächtig ist? Denn da spart man sich die leidige Frage nach dem Warum. Die Antwort auf das Warum lässt Gott dies oder jenes zu, heißt dann eben, er kann nicht besser. Mehr ist nicht drin. Aber er ist freundlich, er ist da, er ist nett. Das ist natürlich kein christlicher Glaube. Übrigens auch kein jüdischer oder muslimischer. Aber immerhin monotheistisch scheint er zu sein und in seiner Allgemeinverträglichkeit ja geradezu katholisch, denn katholisch heißt allgemein. Darauf könnte man sich einigen. Ein Gott, der freundlich ist, aber eben nicht alles kann. Das ist genau das, was ich unter Barbarotti-Typ verstehe. Das ist ein Glaube, der auf rührende Weise selbst gebastelt ist, an einen Gott, der sich sympathischerweise angepasst hat an unsere Vorstellungen und der auch uns durch die Wechselfälle des Lebens ein bisschen flexibler gemacht hat, sodass wir irgendwie miteinander klarkommen können, ohne uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Und diesem Glauben begegne ich immer wieder, außerhalb und innerhalb der christlichen Gemeinde. Das ist natürlich kein Atheismus, aber das ist ein Glaube, der sich wenig stören lässt von biblischen Aussagen und von christlicher Lehre, weil die nämlich bis so auf ein paar Standardsprüche immer weniger bekannt sind. Aber ist ein Glaube an einen Gott, den man sich selbst gebastelt hat, nicht letzten Endes doch Atheismus? Weil das ein Glaube an einen Fantasiegott ist, an einen Wunscherfüller, an einen Wunderheiler, an einen Allesgutmacher, einen Zeichengeber. Jesus ist jedenfalls nicht einverstanden mit diesem Glauben. Jesus nimmt diese Rolle nicht an als sympathischer Gentleman. Auch im Johannesevangelium, wo doch so viel von Zeichen und Wundern die Rede ist, da ist Jesus am Ende kein Punktsieger durch solche Zeichen und Wunder. Das Johannesevangelium läuft aufs Kreuz hinaus, wenn man so will. Das Johannesevangelium läuft auf den Tod Gottes hinaus. Die Zeichen und die Wunder, die sind nur Vorzeichen. Die weisen auf etwas voraus, aber die sind noch nicht die Sache selbst, um die es geht. Mit den Zeichen im Johannesevangelium ist das wie mit den Vorzeichen am Anfang einer Notenzeile. 4b oder 3 Kreuze, das ist keine Musik. Das ist nur ein Vorzeichen, das die Tonart angibt. Das, was Jesus eigentlich zu geben hat, das ist etwas ganz anderes als die paar Anzeichen seiner göttlichen Existenz. Und darum rührt mich Hokanessa an einer Stelle dann doch wirklich ganz tief an. Barbarotti hat einen Anruf bekommen. Seine geliebte Marianne ist mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Göteborg gebracht worden. Sie hat eine Gehirnblutung erlitten und nun kämpft man auf der Intensivstation um ihr Leben und um ihre Gesundheit. Barbarotti ist viel zu aufgewühlt, um selbst ins Krankenhaus fahren zu können. Er nimmt sich ein Taxi, um sicher nach Göteborg zu kommen. Barbarotti ist voller Angst um Marianne. Ihn plagt die Sorge, ob Marianne überlebt. Und ihn plagte die Sorge darum, was sie wohl für Schäden zurückbehalten könnte. Ich zitiere, könnte man gelähmt werden, Sprachprobleme haben für den Rest des Lebens, ans Bett gefesselt sein? Konnte Marianne so verändert sein, dass man sie nicht wiedererkannte? Oder umgekehrt sie, ihre Familie? Eine tragische Gestalt, die den ganzen Tag im Rollstuhl saß und nicht sprechen konnte, 20, 30 Jahre lang. Und er betete. Dieses Mal eine andere Art von Gebet, definitiv anders. Der Herrgott kam und ließ sich neben Inspektor Barbarotti auf der Rückbank des Taxis zwischen Kümmlinge und Göteborg nieder. Und jetzt sprachen sie in einer neuen Art und Weise miteinander. Die alte Abmachung, sagte der Herr, dahingehend, dass ich dir meine Existenz immer wieder neu beweisen muss. Es ist vielleicht an der Zeit, sie zu den Akten zu legen. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete Barbarotti, dass es sich genau so verhielte. Es war an der Zeit, sie zu den Akten zu legen. Denn jetzt geht es um etwas anderes, sagte der Herr, nicht wahr? Stimmt genau, antwortete Gunnar Barbarotti. Es ist etwas ganz anderes, um das es jetzt geht, von diesem Moment an. Wenn du nur... Nein, unterbrach der Herrgott ihn. Jetzt willst du wieder feilschen. An mich zu glauben, hat nichts mit Feilschen zu tun. Für mich ist das die zentrale Stelle in Barbarottis Suche nach Gott und die rührt mich tief an. Das ist eine Situation, die wahrscheinlich einige von uns kennen. Die große Angst um einen geliebten Menschen, gepaart mit absoluter Hilflosigkeit im Blick auf die eigenen Möglichkeiten. Und dann das Erlebnis, Gott setzt sich quasi neben uns. Er ist uns ganz nahe, in unserer Angst, in unserer Hilflosigkeit. Und dann zeigt sich dieses dumme Punktesystem, auch die Frage nach Zeichen und Wundern und Existenzbeweisen, die spielt überhaupt keine Rolle gegen dieses Bewusstsein, ich bin jetzt nicht allein. Gott ist mir nahe. Da steckt ja überhaupt keine Theologie drin. Aber mehr als das können wir uns in den echten Krisen des Lebens kaum wünschen und erfahren. So haben wir es ganz am Anfang des Gottesdienstes schon gehört, in dem Eingangswort. Ich danke dir. Du kannst das einblenden an dieser Stelle. Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Bei dem Psalmdichter, da ist alles schiefgegangen. Das, was er sich vorgestellt hat, wie Glauben funktionieren müsste, dass man belohnt wird für den Glauben, den man hat, dass man belohnt wird für die Treue, dass das Leben dann auch entsprechend gut geht, das hat sich alles nicht erfüllt. Und er guckt auf andere Leute, bei denen läuft's und die pfeifen auf den lieben Gott. Und dann kommt er zu dieser Erkenntnis, aber dass du bei mir bist, dass ich dich habe, dass du mir Halt gibst, das ist viel mehr wert, als dass immer alles gut läuft. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Da möchte ich am liebsten einhaken und Hukam Nessa fragen, hast du sowas eigentlich schon mal erlebt? Wie kommst du auf die Idee, so etwas zu schreiben? Und dann würde ich ihm gerne sagen, das ist genau mein christlicher Glaube, dass Gott wirklich diesen Platz an meiner Seite eingenommen hat, da, wo mir meine Hilflosigkeit am allerdeutlichsten ist. Jesus kommt bei Hokanesser nicht vor. Aber ich kann von meinem Glauben nicht anders sprechen, als dass ich von Jesus Christus spreche. Das ist Gott an meiner Seite. Und genau da, wo alle von Jesus einen Allmachtsbeweis erwartet haben, da wird Jesus ohnmächtig bis in den Tod. Da ist Jesus überhaupt nicht gentlemanlike. Komm doch runter vom Kreuz und hilf dir selbst, dann wollen wir an dich glauben. Das haben sie ihm zugerufen. Und stattdessen bleibt Jesus an meiner Seite, in meiner größten Hilflosigkeit, da wo ich nicht mehr in der Lage bin, mein Leben zu verantworten, wo ich nicht mehr in der Lage bin, meine Hilflosigkeit irgendwie noch zu erklären. Er bleibt an meiner Seite am Kreuz, oder besser gesagt, er nimmt meine Stelle ein. Das wäre für mich ein Anknüpfungspunkt im Gespräch mit Menschen, die einen Barbarotti-Glauben haben. Gott ist da, wenn er meine Wünsche erfüllt, meine kleinen oder meine großen Wünsche erfüllt und entsprechende Wunder tut. Das wäre meine Antwort an der Stelle. Gott ist für mich da in dem größten aller Wunder, dass er da an meiner Seite bleibt, wo ich überhaupt keinen Glauben mehr habe, wo ich nur noch Angst habe. Gott lässt mich nicht allein. Und das wäre auch mein Anknüpfungspunkt für das Gespräch mit Atheisten, die sagen, Gott ist tot. Da würde ich antworten, ja, das stimmt. Gott hat sich in den Tod gegeben. Ich kann das nur bestätigen. In Jesus ist Gott für mich gestorben. Aber damit ist nicht Gott erledigt. Der Tod ist erledigt. Amen.